Nein, ganz klar nein. Man muss sehen, dass Frau Lunacek merkwürdigerweise sagt, dass der nächste Schritt sollte die Visafreiheit sein, während bei allen sonstigen Assoziierungsabkommen, die mit den anderen Staaten schon längst geschlossen worden sind und in Kraft getreten sind, sogar schon mit Serbien schon seit 2013 und mit Bosnien seit diesem Jahr ist das Assoziierungsabkommen in Kraft getreten. Also mit dem Inkrafttreten war immer verbunden die Visa- und Reisefreiheit. Und Kosovo ist das einzige Land, bei dem das von vornherein in den Verhandlungen, die ja schon lange laufen, ausgeklammert worden ist. Man muss ja sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Kosovo gerne in die EU will. Aber sie verstehen darunter vor allem Reise- und Jobfreiheit. Das heißt, weil die Erfahrung auch jetzt in der Zeit seit der sogenannten Unabhängigkeit, ich sag mal so genannt, weil die nicht von allen anerkannt worden ist, weil das Leben dort immer noch so schwer ist, dass die Gesellschaft eigentlich immer noch von den Transferleistungen der im Ausland arbeitenden Menschen lebt, ist für die Menschen dort ja ökonomisch und für ein Überleben überhaupt eine Visafreiheit total essentiell. Das ist genau weggelassen worden. Das ist der erste Punkt, weshalb ich das nicht so positiv einschätze. Und der andere Punkt ist, dass im Land selber zwar gegen das Assoziierungsabkommen keine auffälligen Proteste sind, aber gegen die damit verbundenen einzelnen Bestandteile, die von den kosovarischen, von den albanischen Kosovaren, die vor allem in der Opposition sind. Und das ist eine sehr große Zahl in Kosovo, von den damit verbundenen Abkommen von der Opposition gesagt wird, dass damit sowas wie eine Republika Srpska in Kosovo angestrebt wird von der EU. Das heißt, die Art der Integration der Serben in die kosovarische Einheit keine Einheit ist, sondern eben eine Ethnisierung von verschiedenen Teilen Kosovos ist. Es gibt 7 serbische Kommunen im Kosovo, die sollen vereinigt werden. Und Serbien will aber nach wie vor und Belgrad da den Haupteinfluss drauf haben. Und eine wirkliche Integration in die kosovarische Politik wird von den Serben nicht angestrebt, wird von Belgrad nicht angestrebt. Und deswegen läuft es auf eine weitere Ethnisierung im Kosovo hinaus.
Das heißt, es gibt dann albanische, kosovarische Gemeinden und serbische, kosovarische Gemeinden, die auch verwaltungsmäßig so voneinander unterschieden sind.
Ja, ja. Es gibt noch in den serbischen Gemeinden gibt es noch so eine Art ziviles Schutzkorps. Also offiziell ist die serbische Polizei auch in die kosovarische integriert. Aber das zivile Schutzkorps ist noch erheblich größer. Es ist, glaube ich, so ungefähr die Hälfte von denen integriert in kosovarische Polizeistrukturen. Aber eine andere Hälfte ist noch weiter in den nördlichen Teilen, in denen überwiegend auch serbische Gemeinden sind, aktiv. Und die sorgen weiter für eine strenge Separation der Kommunen.
Wie ist die politische Stimmung derzeit in Kosovo?
Man hat sogar bis hierher in die Medien mitbekommen, dass es eine starke oppositionelle Strömung gibt. Die besteht vor allem aus 3 Parteien. Die größte ist die Vetvendosje, das heißt Selbstbestimmung. Die wird vor allem von jungen Leuten getragen und die bringen, also die haben jetzt im Januar 100.000 und mehr Menschen in Pristina auf die Straßen gebracht, um gegen die Regierung zu protestieren. Da ging es auch um diese ganze Ethnisierungspolitik, die in Wirklichkeit unter dem Mantel der EU-Integration weiter abläuft. Und dagegen haben die Menschen protestiert und sie haben auch gegen eine auch mit dem Abkommen verbundene Gebietsreform protestiert. Es geht um einige Hektar oder einige hundert Hektar, ich weiß nicht, wie groß das Gebiet ist, an Montenegro jetzt abgetreten worden ist. Die Menschen waren darüber empört, weil die dort Lebenden waren der Ansicht, das kennen sie noch aus der Zeit der Balkankriege, dass das zu Kosovo gehört und nicht zu Montenegro. Und deswegen gab es da eine Riesenansammlung. Also die ganze Innenstadt ist von der Massendemonstration bevölkert gewesen. Und dazu kommt auch, dass fast täglich Proteste auf den Straßen sind, dass Oppositionelle zunehmend auch von zivilen Schlägern auf den Straßen angegriffen werden und dass im Parlament die Auseinandersetzung zwischen den Oppositionellen und den Regierungsparteien auch zunehmend von einer fast gewalttätigen Stimmung begleitet sind. Und also die Proteste werden dort auch, man kennt ja auch in Britannien, dass die Proteste dort sehr lautstark sind. Und in Kosovo werden die Proteste meistens noch von, nicht nur von verbalen, sondern auch von Gläserwerfen oder Tränengas versprühen begleitet. Und das führte dann des Öfteren schon zur Auflösung der Parlamentssitzung.
Das klingt schon auch nationalistisch, auch wenn Sie jetzt sagen, Sie wehren sich gegen die Ethnisierung Kosovos durch eben diese Einteilung in serbische und albanische Bevölkerungsgruppen, aber ist da nicht eine pro-albanische Stimmung und auch eben eine kosovarisch-nationalistische, wenn gegen solche Gebietsabtretungen so stark protestiert wird? Könnte man nicht sagen, es ist uns jetzt egal, ob unser Land Montenegro oder Kosovo heißt?
Ich weiß nicht, wenn Sie da wohnen würden, dann wäre Ihnen das wahrscheinlich nicht egal, weil man kann da ja nicht einfach von A nach B gehen. Ich weiß nicht, wie jetzt das an der Grenze ist. Da kann ich Ihnen nicht so genau was sagen, aber die örtliche Bevölkerung ist natürlich nicht erfreut darüber. Das ist ja immer so, wenn es um Staat Grenzkonflikte geht, dass die örtliche Bevölkerung immer darunter leidet. Und in dem Fall, weil ja Kosovo mehr abtreten muss, ist dann natürlich die örtliche Bevölkerung, die da auf dem Land lebt, beeinträchtigt durch neue Grenzziehungen. Das ist in jedem Grenzkonflikt so. Also das sehe ich jetzt nicht als einen Moment von Nationalismus. Und dann ist Kosovo ein winziges Land mit 1,8 Millionen Einwohnern. Montenegro ist noch kleiner, das hat, glaube ich, nur 600.000 Bewohnerinnen. Daran kann man meines Erachtens nicht Nationalismus messen. Es wird gesagt, dass die Opposition nationalistisch sei, das liest man öfter hier in Zeitungen. Ich teile das aber nicht, weil ich der Meinung bin, dass bestimmte Kriterien des Zusammenlebens besser von unten geregelt werden sollten. Und das ist von Anfang an, seit der ganzen Geschichte des Kosovo-Kriegs und der danach neunjährigen UNMIG-Verwaltung, also die UN-Verwaltung im Kosovo, in der ganzen Zeit ist die Aussöhnung überhaupt nicht angegangen worden zwischen den serbischen und den albanischen Menschen, sondern die ist eigentlich unterdrückt worden, indem die Verfolgung der Kriegsverbrechen, die von den Menschen ständig gefordert wurden, überhaupt nicht aufgegriffen wurde. Und die Menschen bis heute noch im Kosovo sagen, wir wissen immer noch nicht über mehr als 1000 Verschwundene, also von damals ungefähr 2000 Verschwundenen, wissen wir noch nicht über ihr Schicksal Bescheid. Und die ganzen Kriegsverbrechen, die erlebt worden sind, sind nicht aufgeklärt worden, sondern das ist von Anfang an der Mantel des Schweigens rübergebreitet worden von der UNMIG. Und das hat mit stark dazu beigetragen, dass die Erlebnisse und der Hass und die Wut und die Schmerzen, die da in der Kriegszeit die Menschen bewegt haben, dass die eigentlich nur unterdrückt worden sind und natürlich das dazu beiträgt, dass so ethnische Konflikte überhaupt nicht aufgehoben werden können.
Werden die in dieser Oppositionsbewegung dann ein Stück weit aufgehoben? Also kann man sagen, dies ist nicht nur eine albanisch, sondern auch eine von Serben, Serbinnen mitgetragene Bewegung?
Nein, das kann man nicht sagen. Das liegt aber auch wieder an der Politik. Mehr an der Politik als an der oppositionellen Strömung der Straße. Also wenn zum Beispiel in den Konflikten, die auf die Straße getragen werden, gesagt wird, also die Betriebe sollen in der Arbeiterinnenhand bleiben, weil das früher im sozialistischen Jugoslawien so war und weil seitdem die Betriebe privatisiert werden, die Rechte der Arbeiterinnen, also ich rede jetzt mit großem I, ständig immer mehr mit Füßen getreten und nicht mehr umgesetzt werden können und die Arbeiterinnen immer rechtloser werden. Da beziehen die albanischen Menschen schon die serbischen mit ein, aber die serbischen haben sich aufgrund des großen Interesses auch von Belgrad und der Gelder, die auch aus Belgrad fließen, zumindest nach dem, was mir bekannt ist von den albanischen Leuten, haben sich halt einer Zusammenarbeit verweigert.
Bleiben wir vielleicht noch bei diesen wirtschaftlichen Aspekten und kommen noch mal zu dem Assoziierungsabkommen. ein ganz zentraler, wenn nicht der zentrale Teil dieses Abkommens sind diverse Bestimmungen zur Einrichtung einer Freihandelszone zwischen EU und Kosovo, in der Zölle, Einfuhr- und Ausfuhrbestimmungen für Waren und Dienstleistungen schrittweise innerhalb von 10 Jahren abgebaut werden. Welche Folgen sind da für die kosovarische Wirtschaft zu erwarten?
Ich denke mal, die Folgen, die bisher schon eintreten, werden sich weiter intensivieren. Und die Folgen sind Liberalisierung von Warenverkehr, ist in allen Ländern so, dass es immer den stärksten Staaten zugute kommt und den schwächsten zum Nachteil gerät. Das sieht man an Portugal, Spanien und sonstigen Ländern, bei denen das ja sowieso diese Freihandelsbeziehung gibt. Und in den Ländern, die vor allem durch besonders große Armut und Ausbeutung gekennzeichnet sind, wie Kosovo, was das ärmste Land in der ganzen Region ist, also ärmer auch als Albanien, kann dieses Freihandelsabkommen eigentlich nicht zu einer Verbesserung der Lebenssituation der Menschen führen. Deswegen ist auch der Protest gegen immer im Einzelnen, also gegen die Liberalisierungs- und Privatisierungskämpfe, die dort geführt werden, von oben und von unten, in dem die meisten ehemaligen Arbeiterinnen oder mit Entlassung bedrohten Arbeiterinnen dagegen auf die Straße gehen. Deswegen sind die auch so intensiv. Am Beispiel von im letzten Jahr von Protesten gegen die Milchliberalisierung kann man das auch sehen. In Pristina sind Bauern mit Milchkannen ins Zentrum gegangen, haben dort die Milch ausgeschüttet und gesagt, unsere Milch können wir nicht mehr verkaufen, weil wir zu so niedrigen Preisen die herstellen, dass wir nicht davon leben können. Unser Markt wird jetzt schon überschwemmt durch serbische Milch und aus anderen Mazedonien, glaube ich, auch. Und die Milch aus Serbien sei angeblich, wurde dort auch gesagt, also sie sei gesundheitlich bedenklich, die Art der Produktion, und die sei so stark subventioniert, dass die, auch wenn dort eigentlich die Produktion noch teurer sei, aber durch die Subventionen würden eben die einheimischen Preise untergraben. Ja, deswegen ist die bäuerliche Kleinlandwirtschaft sehr bedroht. Und das wird wahrscheinlich mit diesen Liberalisierungstendenzen sich immer weiter noch entwickeln. Und deswegen kann man daran eigentlich nichts Positives sehen.
Vorgesehen sind in dem Abkommen unter anderem auch Maßnahmen gegen die dort sogenannte illegale Migration. Wie diese Maßnahmen genau aussehen sollen, das soll noch in Zukunft noch festgelegt werden. Fest aber steht jetzt schon ein gegenseitiges Rückübernahmeabkommen zwischen Kosovo und der EU. Also die Bundesrepublik hat ja schon ein Rückübernahmeabkommen mit dem Kosovo. Genau. Dabei soll Kosovo dann Staatsangehörige zurücknehmen und auch Staatenlose, die über das Kosovo in das Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats eingereist sind. Ist dann mit einer effektiven Zunahme von Abschiebungen aus der EU in das Kosovo zu rechnen?
Das kann ich natürlich nicht so genau beantworten, weil das ein bisschen Zukunftsmusik ist von der momentanen deutschen und europäischen Hektik, was hier Flüchtlingskrise genannt wird, diktierte politische Bemühungen, die sehr viel natürlich auch für die Öffentlichkeit gemacht werden, indem halt immer so gesagt wird, wir tun was, um die Flüchtlingszahlen hier zu begrenzen und wir wollen deshalb auch die Abschiebungen intensivieren. Also ob jetzt so ein Abkommen die Abschiebungen intensivieren kann, das denke ich mal, das ist sehr sekundär. Also ich glaube nicht, dass das eine primäre Rolle spielen kann, sondern eine primäre Rolle spielen ja die Verwaltungsvorgänge hier, in denen man hier immer mehr Abschiebungen in Kosovo tatsächlich durchführt und jetzt auch das noch intensiviert durch diesen Aktionsplan, wie heißt das, Balkanländer, in denen ja jetzt auch die Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, wozu ja Kosovo seit letztem Jahr auch gehört, vermehrt sogar separiert werden, in Lagern separiert werden und von da aus noch in größeren Zahlen abgeschoben werden. Was das für Kosovo nachher selber heißt, ist auch nochmal eine Frage, weil die Menschen ja im Kosovo dann in das absolute Elend fallen, weil sie sich ja vorher verschuldet haben. Deswegen halte ich diese ganzen Abkommen für eine richtige Katastrophe für Kosovo und glaube auch nicht, dass eine Regierung, der wirklich das Wohl der Menschen in ihrem Land am Herzen liegen würde, dass so eine Regierung sowas unterschreiben würde. Aber ich denke mal, erstens werden sie mit Geldern erpresst, zweitens mal werden sie auch mit Geldern bezahlt dafür, dass sie das machen.
Sie haben gerade schon angesprochen, Leute, die zurückkommen, die vielleicht zurückgeschoben werden, die haben nichts mehr. In der Präambel des Abkommens wird das Recht von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen auf Rückkehr und auf Schutz ihres Eigentums bestätigt. Viele nach Serbien oder in die EU geflohene Roma zumindest beklagen, dass ihre Häuser seit ihrer Flucht von AlbanerInnen beansprucht werden. Zeichnen sich dann mit dem Abkommen oder vielleicht auch schon im Vorfeld irgendwelche konkreten Schritte in der kosovarischen Politik ab, dieses Problem anzugehen?
Auch das sehe ich sehr skeptisch. Glaube ich nicht, dass das was anderes ist, als dass es nur auf dem Papier steht. Und das Papier ist vor allem dafür gemacht, dass das Auswärtige Amt auf solche Papiere verweisen kann, indem es die Berechtigung von Abschiebungen damit beweist und auch die Berechtigung dafür, dass Kosovo als ein sicheres Herkunftsland definiert wird, obwohl das eine reine Politik ist und nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Die Wirklichkeit ist, dass gerade was die Eigentumsverhältnisse in Kosovo betrifft, da sogar eine sehr schwierige Rechtslage ist. Das wird die Regierung auch nicht, da wird sie nicht viel machen können und auch nicht machen wollen, denn da gibt es, ich glaube, 4 verschiedene Grundlagen der Rechtslagen, die durch den Bürgerkrieg, die Auflösung Jugoslawiens und die Etablierung von der UNMIK und einem EU-Recht, also verschiedene Rechtsnormen, die sich gar nicht miteinander vertragen zum Teil, in denen auch drum gestritten wird, weshalb es immer wieder ein Streitpunkt ist und weshalb sich das ewig hinzieht. Die Realität ist einfach, dass die Menschen und vor allem die Roma, die aus Kosovo geflüchtet sind und im letzten Jahr waren das sehr viele, dass sie zum großen Teil auch, wenn sie noch was hatten, falls sie noch was hatten, das verkauft haben und meistens für ein Appel und ein Ei. Und wenn die zurückkommen, halt nichts mehr vorfinden und auch nicht darum streiten können, weil sie es sogar verkauft haben. Das kann auch sein, dass sie das völlig ohne Verträge verkauft haben und dass sie dann versuchen, wieder irgendwas zu erlangen. Aber diese Streitereien sind ja ziemlich sinnlos. Also die werden den Leuten nicht die Lage verbessern.
In dem Abkommen ist auch vorgesehen, dass stärkere Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus und seiner Finanzierung getroffen werden sollen. Freilich unter Einhaltung der Menschenrechte, wie da betont wird. Sie haben ja nun im Vorfeld schon gesagt, dass die kosovarische Regierung, wie einige andere auch, den Begriff des Terrorismus auch für ihre Zwecke instrumentalisiert gegenüber der Opposition. Können Sie das vielleicht noch etwas ausführen?
Ja, das kennen wir ja von anderen Staaten und selbst hier in unserem Land auch, dass der Begriff des Terrorismus bzw. antiterroristischer Maßnahmen oft auch andere oppositionelle Strömungen treffen. Das ist in den USA auch so. Und in solchen korrupten Ländern, also Kosovo ist das weitaus korrupteste Land, das mafiöseste Land auf dem ganzen Balkan. Von daher kann man schon allein deshalb davon ausgehen, und es ist auch tatsächlich so, dass Gelder, die da reinfließen, um Terrorismus zu bekämpfen, vor allem dazu verwendet werden, um auch die demokratische Opposition zu unterdrücken. Und das geschieht in Maße, in dem auch Parlamentsabgeordnete, kommunale Vertreter aus dem Rathaus in den Kommunen. Also jetzt gerade Ende Januar ist, glaube ich, am 30. oder 31. Januar ist in Mališevo ein kommunaler Vertreter verhaftet worden, auch unter Antiterror. Also sowas wird als Antiterrormaßnahme ausgegeben. Und die Opposition wird auch ständig mit Polizeirazzien belegt. Auf der Straße werden die Leute nicht nur von Schlägern verprügelt, sondern eben auch von der Polizei verhaftet. Das werden angemeldete Demonstrationen dazu benutzt, um plötzlich auch mit Polizei reinzugehen und auch Leute zu verhaften. Zum Beispiel gab es Anfang Januar eine sehr große Demonstration, wie ich schon erwähnt habe. Die artete am Schluss in Schusswechsel aus und die Opposition selber sagt, es sind Provokateure gewesen, also irgendwelche Geheimdienstleute oder so, die einen Anlass brauchten, damit die Polizei da eingreifen kann. Also die haben das von sich gewiesen, dass sie selber bewaffnet wären und da irgendwie geschossen hätten. Aber das ist auch in der Presse so rübergekommen, als ob das von der oppositionellen Strömung selber sei. Und die Regierung ist auf jeden Fall mit allen Mitteln bestrebt, sich an der Macht zu erhalten. Und die Opposition hat auch eine so große Stärke erreicht seit dem letzten Jahr, seitdem so viele Menschen auch Kosovo verlassen haben, dass die Opposition auch gesagt hat, Anfang des Jahres, in diesem Jahr 2016 wird die Regierung stürzen. Also die setzen auf eine breite Volksbewegung, die die Regierung zu Fall bringt. Das ist die Stimmung im Land. Und da kann man schon skeptisch sein, was so ein Abkommen auf so eine Stimmung eben für eine Auswirkung haben kann. Ne?
Falls die Regierung stürzen sollte, die Opposition an die Macht kommen sollte, würde das die Verhältnisse in Kosovo wirklich grundsätzlich ändern können? Ist das möglich durch einen Regierungswechsel?
Die Regierungskrise ist 2014 gewesen, in dem ein halbes Jahr überhaupt keine Regierung gegeben hat und am Ende 2014 dann quasi die alte Regierung als eine Art große Koalition von PDK und LDK quasi durch EU und USA mitgefördert wieder eingesetzt wurde. Da hatte die Opposition auch so viele Stimmen, dass eigentlich dieses alte mafiöse Regierungsverhältnis schon hätte geändert werden können, was dann auch durch den Einfluss von außen gar nicht gewollt wurde. Und das bedeutet natürlich, dass wenn die Opposition auch parlamentarisch so stark ist, dass sie sich auch in der Regierung durchsetzen kann, dass die Kräfte im Land, die von außen noch gestärkt werden, alles tun werden, um diese Opposition nicht als Regierungspartei da irgendwie an die Macht zu lassen. Also da tut man alles und dafür benutzt man auch Antiterrorgesetze, um das zu verhindern. Ich denke mir, wenn das wirklich geschafft würde, dass die Regierung stürzt, dann ist es schwer zu sagen, inwieweit die oppositionellen Kräfte, die sich gegen so viele Dinge im Land wirklich wehren und die sagen, wir möchten wieder das Produktiveigentum wieder in Eigentum von uns kommt und wir möchten selber unsere Betriebe wieder aufbauen. Wir möchten nicht in diese internationale Abhängigkeit, obwohl wir auch in die EU wollen, aber wir möchten, dass die Rechte der Arbeiterinnen erstmal durchgesetzt werden. Also die Rechte dort sind wirklich sowas von katastrophal und die Lohnkosten auch sowas von katastrophal auf dem Hintergrund der Arbeitslosigkeit von fast 50%, offiziell sogar, also 35-50%, da unterscheiden sich die Statistiken. Ne? Und deswegen ist das Leben der Menschen da in so einem katastrophalen Ausmaß schlimm, dass die weiterhin auch immer wieder das Land verlassen werden. Und wenn sie im Land eine Revolution machen, da kann man eigentlich wenig zu sagen, was dann passieren wird. Ich denke mal, erstmal wird es dann auch ganz schön viele Kämpfe geben.